Herzlich willkommen zur 17. Off the Path Podcast Folge. Oh Mann, ey, ich kann es nicht glauben, dass der Monat in Tarifa bereits vorbei ist. Die Zeit vergeht so unglaublich schnell und es ist schon Mai. Ich will es manchmal gar nicht glauben. Wir fliegen heute von Tarifa bzw. von Malaga nach Madrid und dann von Madrid nach Dubai und von dort geht es dann weiter nach Bali, wo wir uns für den Rest des Monats niederlassen werden und an unserem neuen Online-Kurs für Reiseblogger arbeiten werden. Der Großteil des Inhalts des Online-Kurses steht bereit und jetzt fehlen nur noch die Plattform, also die ganze Technik dahinter und die Videos. Dafür bin ich zurzeit extrem busy und interview Hinz und Kunz über die verschiedenen wichtigen Themen beim Reisebloggen. Also da steht noch einiges an Arbeit. Und einen Reiseblogger habe ich heute auch in der Leitung, und zwar mein Kumpel Timo vom Bruderleichtfuß.com, der gerade in seinem Haus direkt am Fjord in Norwegen hockt und das Leben genießt, im wahrsten Sinne des Wortes. Also super spannende Folge. Ich könnte mit Timo über tausende Themen sprechen, weil er auch echt viel rumgekommen ist und viele Abenteuer erlebt hat. Er hat schon per Anhalter durch die Weltmeere ist er gesegelt, ist von Deutschland oder Holland, ich weiß es gar nicht ganz genau, als Hilfskraft bis ins Mittelmeer gesegelt und ständig ist er auch als Hitchhiker irgendwo unterwegs. Also bevor er dann nach Norwegen gezogen ist, war es echt wirklich, wirklich schwer zu wissen, wo er gerade ist und wie er unterwegs ist. Also total verrückter und sympathischer Typ. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass er heute Zeit gefunden hat und wir über Norwegen, seinem neuen Zuhause, sprechen können. Ein super cooles Land, mit dem ich tolle Erinnerungen verbinde. Und ja, auf geht's mit Norwegen und Timo.
Willkommen zum Off the Path Podcast. Auf Off the Path bekommst du jede Woche praktische Reisetipps und Inspiration für dein nächstes Abenteuer. Und hier ist er, dein Travel Buddy und Abenteuer-Junkie, Sebastian Canaves.
Timo, schön, dass du da bist.
Ja, danke schön, Sebastian. Moin, moin.
Wie geht es dir in Norwegen?
Mir geht's, wie es eigentlich mir immer geht in Norwegen, ganz hervorragend. Ich schaue aus meinem Fenster, gucke auf den Fjord raus und freue mich schon, wenn ich gleich nochmal, wir haben schönes Wetter heute, werde nachher noch eine kleine Wanderung unternehmen, glaube ich.
Ja, eine Stunde oder so. Hört sich traumhaft an. Du lebst in der Nähe von Bergen, eine sehr tolle Stadt, bin ich auch schon selbst gewesen, viel zu erleben in der Gegend. Ja, was macht Norwegen für dich so besonders?
Ja, Norwegen ist einfach ein krasses Land für so einen, gerade für so Abenteuer- und Outdoor-Liebhaber, wie wir beide das sind. Also, wenn ich Leuten, die noch nicht in Norwegen waren, das Land beschreiben soll, dann sage ich immer, stell dir die Alpen vor, man hätte die irgendwie großräumig geflutet. Und dann gucken hier überall noch so Berggipfel aus dem Meer raus. Und man hat hier alles vor Ort, ne? Man hat so an einer Stelle, also wie gesagt, 10 Meter von mir entfernt ist der Fjord. Und wenn ich in die andere Richtung gucke, da sind Berge, die hier in der Gegend so 600 Meter hoch sind und die im Moment auch noch schneebedeckt sind. Aber also man hat hier auf kleinem Raum echt so die ganze Palette vom Kajak und Booten, Angeln draußen im Fjord bis zu Skifahren oder Wandern, was auch immer, Klettern, was alles so ansteht. Also für so Outdoor-Liebhaber ist es einfach ein perfektes Land. Man kann sich hier austoben, man hat Platz. Es gibt hier nur so in so einem riesigen Land nur so 5 Millionen Einwohner. Auf derselben Fläche haben wir 80 Millionen in Deutschland. Das heißt, es gibt hier echte Wildnis, wo man sich so richtig austoben kann. Und das ist für mich echt perfekt.
Ja, du sagst es. Platz ist wirklich das Beste, was es dort gibt. Eine Bevölkerungsdichte hat Norwegen von 13 Personen, habe ich vorhin nachgeschaut bei Wikipedia. Im Vergleich, ja. Deutschland hat 228, ja, für die gleiche Fläche. Also eine Bevölkerungsdichte auf den Kilometer, unglaublich. Und dementsprechend ist ja wirklich perfekt. Und naja, gerade jetzt hast du wahrscheinlich regelmäßig die Nordlichter im Winter.
Schön, ja, regelmäßig nicht ganz. Dafür sind wir hier in Bergen noch ein bisschen zu südlich, aber es kommt vor auf jeden Fall. Man hat sie häufiger mal. Okay. Wenn man dann in den Norden geht, da ist es im Moment ja noch recht dunkel und es wird gerade langsam wieder hell. Die ersten Facebook-Posts aus Tromsø kommen. Oh juhu, wir hatten Sonne. Aber da ist auf jeden Fall jetzt die Nordlichtaktivität riesig. Ja, was auch so ein absolut krasses Phänomen ist einfach.
Ja, ich durfte Alta vor ein paar Jahren besuchen, im Winter bei minus 40 Grad.
habe ich irgendwie eine Stunde, anderthalb draußen gesessen, mir den Allerwertesten abgefroren, aber dadurch
Mit deiner Kamera.
ein Lichtspektakel gesehen, das war grandios. Und ja, tagsüber bei diesen 2 Stunden Licht, also Sonne ist es ja nicht, dann mit Huskies, also Hundeschlitten fahren oder was weiß ich. Man kann richtig viel machen. Wann findest du Norwegen denn? Wann ist die beste Jahreszeit für eine Reise nach Norwegen?
Schwierige Frage. Es ist für mich, also wenn ich Leute hier einlade, da bin ich gerade dabei, dass ich meine Freunde hier einlade und denen sage ich immer, hey, auf Nummer sicher gehst du einfach im Mai, Juni sowas. Dann ist das Wetter hier am geilsten, dann ist hier extrem viel Licht. Man kann dann wirklich abends um 10 noch eine Wanderung starten und 3 Stunden später zurückkommen und das Licht ist noch immer an, so sage ich das immer. Für mich ist es jetzt so, dass bei mir hat sich das in den letzten Jahren so irgendwie entwickelt, dass ich nicht mehr so wetterfühlig bin, wie ich das mal war. Also vor 5, 6 Jahren habe ich noch gesagt, oh, ich brauche unbedingt immer Sonne und sobald es regnet oder dunkel ist oder kalt ist, werde ich schlecht gelaunt. Es geht mir nicht mehr so und darum finde ich auch gerade jetzt auch jetzt im Winter, wo es auch hier an der Westküste häufiger mal regnet und einfach ja in Hamburg sagen wir Schmuddelwetter ist. Finde ich eigentlich auch ganz geil. Regenhose an, Regenjacke an und dann kann man rausgehen und eben die Wildnis so richtig erleben. Das Geile ist eben hier, dass du zu jeder Jahreszeit dieses abgefahrene Licht hast, weil meine persönliche Theorie, so stelle ich mir das vor, ist, die Sonne hier eben immer in so einem komischen schrägen Winkel auf die Erdoberfläche trifft. Und dadurch hast du das ganze Jahr so Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge und auch jetzt im Winter mittags, wenn die so in so einem ganz spitzen Winkel die Sonne auf deine Bude oder auf dich, auf dein Zelt fällt, hast du diese verrücktesten Lichteffekte, die sich dann gerade mit dem Wasser nochmal spiegeln. Also ich kann hier ganzjährig sehr gut aktiv sein. Ich war letzte Woche Skifahren, eine Stunde von hier. Also man kann hier eigentlich im ganzen Jahr was machen, aber auf Nummer sicher, wenn man so ein Standard-Urlaubsmensch ist und auch ein bisschen schönes Wetter will, dann sollte man vielleicht zu später Frühling, Beginn des Sommers, dann ist man auf einer ganz sicheren Seite.
Ja, zu der Jahreszeit war ich damals auch dort, lange her, auf dem Roadtrip, und ja, wir hatten von 10 Tagen oder von 14 Tagen, die wir dort waren, hatten wir 11 Tage blauer Himmel, geiles Wetter. Also ja, ist eine gute Jahreszeit, so der April, Mai, Juni.
Ja, genau. Ja.
Also welche Aktivitäten sind denn so deine bevorzugten Aktivitäten, die du so in Norwegen unternimmst? Was sollte jeder mal gemacht haben, wenn man dort ist?
Also für mich gehört, wie ich gerade schon anklingen lassen habe, also so Wandern ist für mich, gehört für mich hier absolut zum Alltag einfach. Also das ist sowas, was ich jetzt, wenn ich jetzt irgendwie in 1, 2 Stunden Feierabend mache, dann gehe ich noch mal raus für 1, 2 Stunden und laufe noch mal auf den nächsten Berg rauf und guck mir den Sonnenuntergang an, nehme meine Kopflampe mit und danach komme ich dann nach Hause und habe einen schönen Feierabend. Also das ist so ein Standardding, wo ich immer denke, hey, wenn du nach Norwegen kommst, dann musst du schon die Wanderschuhe einpacken, das auf jeden Fall. Und dann gibt's noch eine Menge andere Aktivitäten. Ich bin jetzt gerade auf der Suche, werde mir demnächst einen Kajak kaufen wahrscheinlich. Weil es einfach hier in den Fjorden mit den Inseln, man hatte hier auch irgendwie vor der ganzen Küste, ja, 100.000 hätte ich fast gesagt, aber wirklich zig Inseln, kleine Inseln, große Inseln, teilweise unbewohnte Inseln mit kleinen Stränden. Nee, kann man mit dem Kajak ganz wunderbar erkunden. Und dazu, ja, eigentlich, wie ich eingangs gesagt hatte, die ganze Palette des Outdoor-Sports, ne? Also man kann hier in der Gegend auch gut klettern. Ich habe jetzt meinen Klettergurt schon mal wieder rausgesucht, weil sich gerade irgendwie alles nach Frühling hier anfühlt. Ich fürchte, es ist noch nicht ganz so weit. Aber ja, klettern auf jeden Fall. Skifahren war ich letzte Woche noch. Also man kann hier wirklich alles, was draußen passiert, kannst du hier machen. Und du solltest, wenn du in Norwegen bist, meiner Meinung nach auf jeden Fall so viel Zeit wie möglich draußen verbringen.
Ja, und apropos, jetzt weil wir im Thema Zeit sind, was ist denn so die perfekte Länge für so eine Norwegen-Reise? Für immer.
Ja, schon wieder. Schon wieder so eine tricky Frage, Sebastian. Also ich bin gerade hierher gezogen zu dem Thema. Nein, also ich würde mir schon eine gewisse Zeit mitnehmen. Also so für so ein, man kann hier auch schöne Wochenendtrips machen, klar. Aber wenn man die ganze Palette erleben will, dann sollte man eigentlich sich schon zumindest 14 Tage Zeit nehmen. Was man auch leicht vergisst aus Deutschland heraus ist, dass Reisen hier ein bisschen anders ist, als man das so vom Kontinent, wie die Norweger sagen, kennt. Man hat hier einfach wegen der Berge und der Fjorde nicht so perfekt ausgebaute Autobahnnetze, wie das in Deutschland oder eigentlich in ganz Europa der Fall ist, sondern das sind viel Serpentinstraßen, kleine Straßen, schmale Straßen, wo dann so alle 500 Meter so eine kleine Bucht kommt, damit, falls mal Gegenverkehr kommt, was selten der Fall ist, aber dass man mal ausweichen kann, weil die Straßen nur einspurig sind. Man muss immer mal wieder auf eine Fähre rauf, weil da ein Fjord im Weg ist, der 200 Kilometer ins Land rein ragt. Das heißt, wenn man wirklich reisen möchte hier, vielleicht mit dem Auto, dann muss man Zeit einkalkulieren. Also so 500 Kilometer, wenn wir, während man in Deutschland da so 5 Stunden für einkalkuliert, kann da schon mal ein Tag mit draufgehen hier in Norwegen, weil man einfach immer entweder Gebirge oder hohe Berge umfährt, Gletscher umfährt oder Fjorde umfährt. Und darum, wenn man wirklich in das ganze Land erkunden will, dann muss man ein bisschen mehr Zeit einplanen.
Ja, stimmt. Also man muss dabei sagen, wenn man 2 Wochen macht, dann kann man wahrscheinlich auch nur eine Region erkunden. Also ich weiß noch damals, wir sind auch mit der Fähre von, ich weiß nicht, Norddänemark bis nach Bergen oder nach Stavanger gefahren und dann halt diese Region für 2 Wochen erkundet. Stavanger bis nach hinter Bergen runter. Und auf einer anderen Reise habe ich dann irgendwie Tromsø und dann den Rest des Landes im Norden gemacht.
Das ist vielleicht ein ganz wichtiger Tipp für die Reiseplanung. Das ist auch so eine klassische Frage, die ich häufiger bekomme von meinen Bloglesern. Die erzählen mir dann, ja, sie wollen irgendwie 10 Tage Norwegen machen und würden gerne einen Roadtrip von Oslo bis ans Nordkap machen oder so. Und da muss ich denen dann immer sagen, klar, kannst du machen, aber dann wirst du nur im Auto sitzen. Also generell sollte man sich hier, glaube ich, wenn man nicht gerade monatelang Zeit ist und Reiseblogger ist wie wir, dann sollte man sich auf eine Region möglichst eng auch beschränken. Das ist auch kein Problem, weil eben, wie ich eben sagte, die Landschaft so vielseitig ist und man hat auf kleinem Raum so viel und so viele unterschiedlichste Aktivitäten kann man hier machen, dass das kein Problem ist, sich hier zu beschränken. Man sollte auf jeden Fall nicht die Illusion haben, dass man innerhalb von 2 Wochen das ganze Land erkunden kann, wie das in Belgien oder Holland geht.
Ja, es sind auch ganz andere Dimensionen und wie du halt schon sagtest, sind viele Berge im Weg.
Genau. Ist halt viel Natur, ja.
Ja, genau. Also Abenteuer-Mekka Norwegens, Voss.
Ja.
Kannst du da ein bisschen was zu sagen? Was kann man da so alles machen? Ich war damals für 2, 3 Tage dort, habe eine richtig geile Downhill-Biking-Tour gemacht, von ganz oben mit dem Zug hoch. Fahrrad runter, aber ja, ich habe nur eine Sache gemacht von vielen, die man dort machen kann.
Ja, Voss ist ja so 1,5, 2 Stunden östlich von Bergen, also ins Landesinnere rein. Und das ist auch so ein Round-the-Year-Abenteuerzentrum. Also im Winter ist da Skifahren, Snowboardfahren, die ganzen Wintersportarten sind da ganz groß. Ich meine, man kann auch da Eisklettern zum Beispiel. So was Verrücktes, wo ich in letzter Zeit immer dran denken muss und immer denke, man, das musst du auch mal machen. Im Sommer Downhill, man kann da raften, also so Rafting-Trips machen. Ich weiß gerade gar nicht, wie der Fluss heißt, aber Voss ist auf jeden Fall eins der absoluten, also für so Ferien einfach der Mekkas, wo du die komplette Bandbreite erleben kannst.
Ja, also das ist das, was ich jetzt so mag an Norwegen, ja, ist halt dieses, naja, diese unglaubliche Natur, die du halt dort, aber halt eigentlich überall hast, aber halt auch diese tollen kleinen Orte, die sehr romantisch sein können, aber halt eben auch dieses Stadtfeeling, was du halt in Bergen, Stavanger, Tromsø.
Ja, und Voss ist jetzt auch so ein spezieller Fall, weil da haben die wirklich in den letzten Jahren dran gearbeitet, dass das wirklich auch eine Touristengegend wird. Insofern, dass die da die Angebote ausgebaut haben. Also man hat jetzt ja, wenn man in Urlaub fährt, jetzt kein Raftingfloß dabei oder so. Und sowas kann man da halt alles dann mieten. Also alles, was im Wasser, Kajaks, Kanus, Rafting-Touren. Und es gibt dafür alles Anbieter. Das heißt, da kann man auch ohne große Planung oder ohne jetzt der Mega-Abenteurer-Nerd zu sein oder Freak zu sein, kann man da hingehen und einfach eine geile Tour buchen. Irgendwie 2 Stunden von Deutschland entfernt, wo man sonst, ja, was einfach sonst eine mega komplizierte und große Angelegenheit ist. Hier kann man das dann einfach mal machen, so.
Ja.
Das ist halt da in Voss jetzt speziell so, ja, das Besondere oder das Praktische einfach, dass dafür die Outdoor-Anbieter, die Tourenanbieter, die konzentrieren sich da so. Und da trifft man halt auch jede Menge Gleichgesinnte und Leute, die einfach Bock haben, verrückte Sachen in der Natur zu machen, ne?
Ja,
Und das
absolut.
kann cool sein.
Ja. Jetzt habe ich bei dir auf dem Blog, ich war vorhin noch mal drauf und habe mir noch ein paar Sachen angeschaut zum Thema Norwegen, was du ja über die ganze Palette bedienst. Du hast auch ein Buch geschrieben über das Wandern, also du hast einen Wanderführer quasi zu Norwegen geschrieben, der sehr gut und alles sehr gut beschreibt. Du hast auch eine Nachtwanderung zum Preikestolen gemacht. Preikestolen, einer meiner absoluten Highlights. Ich habe es ein bisschen für unser Branding nutze ich es ja. Ist überall prominent vertreten. Wie war das? Also ich meine, diese Aussicht muss doch gigantisch gewesen sein. Und warst du da alleine oder waren da noch mal andere?
Ich war da mit 2 anderen unterwegs. Ein Norweger, der in Stavanger wohnt, und noch eine andere Touristin. Da sind wir da zu dritt, haben wir uns verabredet und sind da hochgelaufen. Ja, das ist eigentlich so ein klassischer Fall. Der Preikestolen ist eines der Highlights, irgendwie, wie du gerade gesagt haben, hast sehr erfolgreiche Reiseblog Podcasts machen das zu ihrem Logo oder nutzen das fürs Branding. Naja, es gibt halt, das ist so einer der Hotspots hier in Norwegen, weil es eben so ein verrückter Platz ist. Eine riesige Felskanzel, die irgendwie eine Fläche hat von 30 mal 30 Meter, und wenn du da an den Rand läufst, dann guckst du plötzlich 600 Meter in die Tiefe. Dementsprechend ist da halt viel los im Sommer gerade, tagsüber, weil Leute das Foto kennen, das Foto irgendwo gesehen haben und sagen, jo, da möchte ich gerne mal hin. Und ich hatte mir da dann, das habe ich schon an anderen Orten auch häufiger mal gemacht, an solchen Plätzen, da breche ich dann halt mal gerne nachts auf, stell mir dann auch wenn ich eigentlich ein Langschläfer bin, stell mir dann um 1 Uhr nachts den Wecker und lauf da hoch und kalkuliere das dann so, dass ich da dann am Preikestolen, da kam ich halt an und man sah so die ersten Sonnenstrahlen, so die Sonne ganz langsam schaute, lugte die so über dem Horizont hinweg, und wir haben den Gaskocher angeschmissen und uns Pfannkuchen gemacht, ja? Und dann haben wir da gesessen und uns auf den Sonnenaufgang konzentriert und waren halt völlig alleine dort, wo eigentlich auch mal 100 Leute auf der Kanzel sind. Und also das ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl, wenn du an so einem Ort sitzt. Der Lysefjord ist auch so ein riesiger Fjord, der da, ich weiß nicht, 100 Kilometer oder noch mehr ins Inland, ins Gebirge sich reinschlängelt. Und du siehst den hinter dieser Felskanzel, und dann am Ende des Fjords, wo er irgendwann enden muss, da schaut dann die Sonne empor. Und dann hatten wir auch noch so tolle Wolken und so einen roten Sonnenaufgang. Also das ist, du merkst, ich werde ganz aufgeregt, wenn ich davon spreche, weil das echt einfach ein fantastisches Erlebnis war. Und auch sowas, wo man einfach so sagen kann, das ist auch irgendwie, solche Geschichten erzähle ich gerne. Man kann auch Sachen, wo schon viele gewesen sind, wo die meisten Leute irgendwie, die gerne reisen oder die schon mal mit dem Gedanken Norwegen gespielt haben, so ein Bild von dem Kopf haben. Man kann die dann noch immer ein bisschen anders erleben und denken und da so ein ganz persönliches Highlight, so ein persönliches Erlebnis draus machen, indem man einfach nur ein paar Stunden früher aufsteht und sich einen Pfannkuchenteig einpackt. Also das sind so ganz einfache Dinge, die sowas dann zu einem ganz besonderen Highlight machen können.
Absolut, also ich möchte jetzt auch, ich packe jetzt meine Sachen und komme vorbei, dann gehen wir da hoch, ne?
Ja, komm. Morgen früh um 1 auf den
Also
Wecker.
das hört sich wirklich traumhaft an. Ich hatte das Glück, als ich dort war, war fast gar nichts los, was wahrscheinlich eine Ausnahme war. Aber ich stelle mir das nochmal Klassen besser vor, so wie du das beschreibst. Wie ist das denn mit dem, also das heißt, Thema Sicherheit ist es eigentlich nicht wirklich, aber kann man als normaler Reisende, der jetzt vielleicht nicht unglaublich begabt ist beim Wandern, sondern einfach irgendwie alles immer ein bisschen macht, das auch einfach so machen?
Das kann man auch einfach so machen, auf jeden Fall, ja. Also gerade der Preikestolen zum Beispiel, da ist eine ganz schöne Story, an der ich auch gerade dran bin. Die Norweger fliegen sich hier Sherpas aus Indien, aus dem Himalaya ein. Die Wege, die halt touristisch genutzt werden oder touristisch vermarktet werden, verbessern und aufbauen. Und das ist am Preikestolen auch gerade vor 2 oder 3 Jahren passiert. Das heißt, die haben da einen sehr, sehr guten Wanderweg, der auch an den Stellen, wo es nah am Abgrund entlangläuft oder so, gesichert sind. Das heißt, da sind entweder Ketten gespannt, an denen man sich festhalten kann, oder es ist auch ein Gelände da. Und das sind dann keine verrückten Aufstiege, sondern das geht halt über Stufen. Und das ist schon so gemacht, dass das einfach jedermann machen kann. Und dazu gibt's dann für so einen Norwegen-Trip, es gibt halt auch da wiederum die ganze Bandbreite hier. Man kann sowas, was ich nachher jetzt machen werde, das ist für mich eher ein Spaziergang als eine Wanderung, weil ich jetzt viel und zu Fuß unterwegs bin. Und man hat trotzdem immer wieder einen tollen Ausblick und es ist nicht so mega anstrengend. Also man braucht da nicht die mega Kondition für. Und das geht dann natürlich hoch bis in Richtung Extremabenteuer. Man kann auch mit Seilen gesichert über Gletscher wandern und dann wird's so ein bisschen verrückt. Aber es gibt hier die ganze Palette und man kann eigentlich sogar auch als untrainierter Mensch kann man hier tolle Outdoor-Aktivitäten finden, die man problemlos meistern kann. Gerade da am Preikestolen erzählte mir der Norweger, der bei uns war, dass er letztes Jahr mit einem Mädchen unterwegs gewesen wäre, eine Japanerin, die den ganzen Weg in Chucks gemacht hat. Er meinte, ja, die wäre ein bisschen am Jammern gewesen und hätte das bereut, dass sie das in Chucks machen musste und keine Wanderschuhe dabei hatte. Aber sie ist trotzdem angekommen und da hochgekommen und wieder runter. Ja? Also es sind schon für jedermann einfach Aktivitäten hier, die man machen kann und Spaß haben kann.
Ich hoffe, niemand von unseren Zuhörern hier wagt das auch in irgendwie
Chucks. Macht es nicht in Chucks. Nicht in Chucks. Es macht mehr Spaß in Wanderschuhen.
Also Wanderschuhe gehören zu Norwegen einfach dazu. Da muss man das Geld einfach in die Hand nehmen und gute Wanderschuhe kaufen. Das zahlt sich einfach auf jeden Fall aus. Auch nicht irgendwie in Joggingschuhen oder so loslaufen.
Nee. Also es ist so, ein paar Wanderschuhe sind ja sowieso eine lohnende Anschaffung. Kann man ja in die nächsten 10 Jahre benutzen, nicht nur in Norwegen.
Ja. Aber das ist halt eben das, ne, was ich halt an Norwegen so klasse finde. Und das hast du gerade auch gesagt, dass zum Beispiel Gletscher erwähnt. Du kannst halt im Sommer kajaken gehen morgens, dann kannst du mittags einen kleinen Spaziergang machen und nachmittags auf den Gletscher hochkraxeln. Habe ich also einen Tag gemacht. Und es ist eben diese Verbindung, die du mit der Natur hast. Dieses Grün in Norwegen ist grüner als in jedem anderen Land. Und das Blau des Himmels ist auch blauer als in Deutschland.
Ja. Drüber kront halt das leuchtende Weiß der Gletscher. Das ist schon, ja, man hat so ganz viel, ständig diese, ich muss hier, wenn ich unterwegs bin in der Natur, habe ich immer meine Kamera dabei und greife ständig an die Kamera und denke, oh, schon wieder so ein Postkartenmotiv. Also das ist, ja, klassisch einfach in Norwegen. Man hat immer diese traumhaften Farben und Motive und so Gegenden, wo man denkt, Mann, das gibt's doch nicht, wo läufst du hier eigentlich gerade herum? So.
Ja. Also für mich war eine dieser Erinnerungen, die ich jetzt noch an diese Reise, diesen Roadtrip durch Norwegen habe, war am Geiranger Fjord. Da haben wir waren zu dritt, also ich und 2 Freunde aus der Uni, und dann haben wir uns einfach 3 Kajaks geliehen und sind den Geiranger Fjord quasi raus gepaddelt und dann einfach irgendwo angehalten und auf so eine Hütte hochgelaufen, hatten perfekte Aussicht auf diese, wie heißen die? 7 Geschwister oder 7 Schwestern, dieser Wasserfall.
Ist ja auch, ja, genau, dieser, ja.
Und ich habe dort mit meinem Taschenmesser irgendwie ein bisschen Obst zusammengeschnitten. Wir haben uns ein paar Stullen gemacht und es war einfach traumhaft. Und es war weit und breit kein Mensch. Die waren nämlich alle im Geiranger selbst von der Kreuzfahrtfähre. Und es war traumhaft. Es war einfach total klasse.
Ja, und da hast du jetzt gerade auch so 2 typisch norwegische Phänomene angesprochen. Einmal dieses Turmat nennt man das, diese Stullen, die man irgendwie so in Deutschland, ich verbinde damit immer Kindheitserinnerungen, aber die Norweger, wenn die in Natur gehen, dann haben die immer so ein paar Butterbrote dabei im Rucksack. Und es ist ja, das ist ja so ein Phänomen, genauso wie eben mit meinen Pfannkuchen. Wenn du irgendwo dann 2 Stunden hingelaufen bist, gewandert bist, vielleicht ein bisschen dich angeschwitzt hast, aber war alles ein bisschen anstrengend, so eine einfache Butterbrotstulle mit ein bisschen Käse drauf. Schmeckt ja so genial. Und wenn man dann noch auf die 7 Schwestern, so 7 Wasserfälle, die da parallel den Berg runterrauschen, guckt, dann denkt man einfach, ey, was brauchst du mehr? Das ist so geil einfach. Und dann das Zweite, du kannst hier halt, du hast hier das Jedermannsrecht. Also an der Stelle hättest du auch, wenn du gewollt hättest, dein Zelt aufbauen können und ein Lagerfeuer machen können, ne? Und dann kann man da abends am Lagerfeuer sitzen und zu rauschenden Wasserfällen irgendwie für sich Geschichten erzählen und dann langsam einschlafen und am nächsten Morgen hat man den Blick wieder. Also das sind so, das ist so ein klassisches Norwegen-Erlebnis, was du da gerade erlebt hast.
Ja, ganz genau. Also das hatten wir 14 Tage lang so. Ich weiß noch, wir sind dann auch ein paar Tage später, ich weiß gar nicht, wo wir da hingefahren sind. Wir hatten schon ein Hotel oder ein, ich weiß nicht, was wir gebucht hatten. Und auf dem Weg sind wir an so einem See vorbeigefahren. Da war so eine kleine Insel. Da konnte man rüberlaufen, ein bisschen schwimmen. Und dann haben wir einfach angehalten, Hotel abgesagt, eine kleine Tasche, eine Plastiktüte mit ein paar Klamotten, Auto an Land gelassen und drüber geschwommen und haben dort drüben gepennt. Haben uns dort ein Lagerfeuer gemacht und das war einfach genial. Mehr brauchst du nicht. Wie du schon sagtest, mehr brauchst du nicht. Und das ist halt eben dieses Jedermannsrecht, was man dort oben in Skandinavien ja in jedem Land hat. Also Norwegen, Schweden, in Finnland, einfach genial.
Ja, genau, ja. Man kann hier halt irgendwo, und das kennt man gerade als Deutscher auch überhaupt nicht, weil in Deutschland ist man überall, wo man irgendwie auch in die Natur reinläuft, ganz schnell merkt man, dass man dann doch wieder irgendwelche Leute stört oder dass man hier kein Feuer machen sollte oder dass man hier jetzt, dass irgendjemandem das gehört, der nicht möchte, dass man da campt. Und das passiert dir hier halt nicht. Es ist auch im Gegenteil so, dass es mir beim ersten Mal, auch auf einem Roadtrip in Norwegen, kam mir das immer ein bisschen komisch vor, dass wir an der Straße stehen geblieben sind und Leute gefragt haben, hey, sag mal, wo gibt's eine schöne Stelle? Da vorne habe ich gesehen, in meiner Karte muss ein See sein. Weißt du, ob es da eine schöne Stelle zum Campen gibt? Und die Norweger sagen dann, oh ja, da fährst du da hinten rechts rum und da ist eine super schöne Stelle, da müsst ihr unbedingt campen. In Deutschland kenne ich das, wenn man wild campen will, muss man das immer ganz heimlich machen, darf sein Zelt erst abends im Dunkeln aufbauen. Aber das darf ich jetzt ja gar nicht erzählen, weil es ja in Deutschland verboten ist eben. Und ja, aber das ist halt so der Unterschied, dass hier auch das so das ganz Normale ist und dass auch die Norweger selber das so, wie sagt man denn, appreciaten. Also die wertschätzen das so, dass man die Natur nutzt und dass man die ja eben auch wertschätzt und lieb hat und dass man sich mit der Natur beschäftigen will und die Natur genießen will. Und die motivieren auch die Leute wirklich, geht dahin, nehmt euren Müll gefälligst mit, ganz wichtig, damit das Jedermannsrecht auch bleibt, wartet, bis das Feuer ausgeht, bevor ihr weitergeht. Aber wenn man sich vernünftig verhält, kann man hier die Natur einfach nutzen, was man so von so einer dicht besiedelten Gegend wie Deutschland gar nicht so richtig mehr gewöhnt ist.
Ja. Ja, das ist das Tolle, also das ist das Tolle an diesem Land und an der Mentalität der Menschen. Aber diese ganzen Abenteuer und Erlebnisse, die kommen oftmals, jetzt das Wildcampen vielleicht nicht, aber alles andere wie Kajak ausleihen und so weiter mit einem Preis.
Ja, leider.
Und
ja.
Dieser Preis ist in Norwegen sehr hoch. Mein teuerstes Bier habe ich damals, glaube ich, in Bergen getrunken für 12 Euro.
Mhm. Naja, grundsätzlich trinkt kein Bier in Norwegen.
Ja, genau. Öl heißt das, ne?
Ja, Öl, genau.
Öl ist Bier. Ja. Ja, also kannst du da, so was kosten denn diese Aktivitäten so im Durchschnitt? Was kostet denn zum Beispiel Skifahren letzte Woche oder ein Kajak ausleihen oder eine Wanderung mit einem Guide oder ja?
Ja, es wird einfach teuer. Du kannst dir bei allem sagen, es sind, wenn du nach Norwegen reist, musst du dich so ein bisschen darauf einstellen, dass du Geld ausgeben wirst. Das kann dann auch schnell mal schmerzhaft werden. Also so ein Skipass, was habe ich denn bezahlt letzte Woche? 35 Euro für den Tag oder so.
Das günstiger ist in Österreich.
Ist es so, ja, war auch jetzt nicht das populärste Skigebiet und war auch nicht der geilste. Also, du gibst hier einfach Geld aus, das kann man pauschal sagen. Wichtig ist, was ich immer den Leuten sage, man darf sich von den Preisen nicht so erschrecken lassen. Man muss so ein bisschen berechnen, hey, ich bin hier in Norwegen und ich kann hier den ganzen geilen Scheiß machen. Sparen kann man dann an solchen Stellen wie zum Beispiel, wie ich eben sagte, gerade wenn man im Sommer hier ist, an der Unterkunft. Du musst in der Unterkunft, du kannst dir, wenn du mit einer Gruppe am besten unterwegs bist, mietest du dir irgendwo eine Hütte, wo es einen Holzofen gibt und da gehst du halt zum Pennen hin. Und den Rest der Zeit bist du draußen. Da kannst du halt richtig Kohle sparen. Also ich bin hier immer der Meinung, du musst hier nicht in ein teures, schickes Hotel gehen, weil wenn du schlau bist, nutze das eh kaum. Oder sagst es am Ende des Tages sogar ab, wie du das auf deinem Trip gemacht hast.
Ja.
Also das ist so ein Sparfaktor, den man hier nutzen kann. Ansonsten, ja, trink kein Bier. Das ist einfach. Auch Zigaretten, alles was so, ja, Alkohol sind so Sachen, solltest du hier einfach nicht tun. Wenn du 10 € für ein Bier bezahlst, selbst wenn du es im Supermarkt kaufst, kostet so ein Sixpack über 20 €. Das sind so Sachen, die sollte man hier sich einfach sparen. Vielleicht so ein kleines 0,3er Bier, so eine Dose packe ich mir manchmal in meinen Rucksack, so als Gipfelbier, um es dann besonders zu genießen. Aber wenn man hier auch auf einem Städtetrip, ich würde mir versuchen, das zu sparen, dass du hier groß ausgehst mit Cocktails und sowas, weil dann reißt das echt ein fettes Loch in deine Reisekasse, was du am nächsten Tag bereust, wenn du dir im Kajak leihen willst, was das Geld dann wirklich noch viel mehr wert ist, meiner Meinung nach.
Sehe ich ganz genauso wie du. Diese ganzen Luxusgüter, die kann man sich zu Hause leisten, sind eh nur Laster.
Sind eh nur das, auch wenn ich die, ich bin ja kein Kostverächter, aber wenn ich einen Kneipenabend machen möchte will oder wenn ich feiern gehen will, dann weiß ich, ey, dafür bist du am besten in Berlin zum Beispiel. Das muss ich nicht in Bergen machen, sondern in Bergen habe ich eben 7 Hausberge vor der Tür und zwei Fjorde eigentlich, die ich erkunden kann. Das sind halt Sachen, die sich hier deutlich mehr lohnen. Und dann muss man sich auch nicht den Urlaub dadurch verderben lassen, dass man in der Bar aufs Menü guckt und denkt und die ganze Zeit am Umrechnen ist, oh Gott, wie viel sind jetzt 100 norwegische Kronen? Ach scheiße, das sind 10 € fürs Bier. Mann, leiste ich mir jetzt wenig. Also man lässt sich davon nur die Laune verderben. Man sollte da auf jeden Fall den Fokus ein bisschen von wegnehmen, wenn man hier ist.
Ja, absolut. Bier in Berlin und in Bergen sollte man unbedingt auf den Markt gehen und die Schrimps Brötchen, also die Krabbenbrötchen probieren.
Ja, genau.
Denn die sind
Genau.
super lecker. Super. Du, ich könnte stundenlang über Norwegen reden. Ich muss auf jeden Fall wieder zurück, merke ich gerade. Lass uns diese Folge abschließen mit einer letzten Frage. Welcher Moment ist dir besonders in Erinnerung geblieben?
Ach, welcher Moment? Da muss man sich immer so. Ich habe noch eine andere Nachtwanderung gemacht, die ging zu Trolltunga. Die Trolltunga ist ein ähnlicher Spot wie der Preikestolen, nur noch viel weiter weg von der Zivilisation. Also da läuft man echt so 5, 6 Stunden hin. Und auch da bin ich zum Sonnenaufgang gewesen. Das war ein so Moment, der krass abgefahren ist. Also das ist so ein Felsen, der ist nur so etwa 10 Meter lang und vielleicht, sagen wir, 5, 6 Meter dick. Und diese Zunge ragt halt so über diese Landschaft. Also in der Nähe, es gibt da den Folgefonner Gletscher, der da geleuchtet hat im Sonnenaufgang. Das war so ein Moment. Aber wir haben das gerade angeschnitten. Wenn man hier Nordlichter sieht, dann denkt man jedes Mal wieder, oh Mann, dass du das erleben darfst, das ist echt abgefahren. Also es ist schwer, sich hier auf einen so einen einzelnen Moment zu festzulegen. Aber man hat hier halt ständig diese Wow-Effekte.
Ja, das glaube ich. Also ich muss auf jeden Fall nochmal zurück. Timo, herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Wirklich grandios. Das nächste Mal, wenn ich nach Norwegen komme, sage ich dir Bescheid, komme ich in Bergen vorbei auf eine Wanderung und kein Bier. Und
Auf kein Bier, genau.
vielen, vielen Dank.
Sehr gerne, hab mir Spaß gemacht.
So, dann wünsche ich dir jetzt noch einen ganz schönen Tag und eine tolle Wanderung später.
Ja, danke dir. Dir auch noch einen schönen Tag.
Bis bald, tschüss.
Bis bald, wir sehen uns. Ciao.
Das war die 17. Off the Path Podcast-Folge. Na, wenn Timo Norwegen gerade nicht schmackhaft gemacht hat, dann weiß ich auch nicht. Dean und ich werden dieses Jahr auf jeden Fall noch nach Norwegen gehen. Die Frage ist, wann? Wir haben noch so ein kleines Sommerloch, das wir noch füllen wollen, oder aber im Winter, um die Nordlichter zu sehen. Das habe ich schon einmal gemacht, da war ich in Alta, ganz weit oben im Norden von Norwegen. Das war phänomenal, auch wenn scheiße kalt war. Damals waren irgendwie minus 35 oder minus 40 Grad und ich habe mir den Allerwertesten abgefroren, während ich Bilder von den Nordlichtern gemacht habe. Aber es war unglaublich cool. Vielleicht hole ich das Ganze nochmal nach und nehme Line diesmal mit. Letztes Mal habe ich es alleine gemacht. Und ja, planst du jetzt auch eine Reise nach Norwegen? Ich hoffe es mal. Hinterlass gerne einen Kommentar unter dieser Podcast-Folge im Blog. Und Links zu Timos Blog, bruderleichtfuß.com, findest du heute wie immer in den Shownotes auf dem Blog. Und wenn dir die Folge gefallen hat, du Anmerkungen hast oder eine Empfehlung für ein Thema, das ich an- bzw. besprechen soll, dann hinterlasse einfach einen Kommentar im Blog oder eine Bewertung auf iTunes oder schreib mir einfach an podcast@offthepath.com. Ja, jetzt bin ich mir gerade noch gar nicht sicher, wen ich nächste Woche als Gast habe, aber vielleicht schaffe ich es, die Podcast-Hörerin Wiebke über ihre Abenteuer in Ghana zu interviewen. Das wäre auf jeden Fall spannend. Wir werden sehen, wie das klappen wird. Und ja, bis dahin wünsche ich euch eine tolle Woche und bis bald.
Das war wieder eine Off-the-Path-Podcast-Folge. Erzähl auch deinen Freunden von diesem coolen Podcast-Kanal und hinterlasse eine Bewertung auf iTunes. Nächste Woche kommt die nächste spannende Folge. Bis dahin, mach jeden Tag zu deinem Abenteuer.